Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 7. August 2024. Camille Lotte und Markus Somm. Micheline Calmiret, ehemalige Außenministerin von der SP von der Schweiz, hat ein Interview, ein recht langes Interview in der CH Media. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Wir können natürlich nicht auf alles eingehen, aber was ist da wichtig?
Ja, sie sagt, die aktuelle Weltlage, das sei schlechte Nachrichten für ein offenes Land wie die Schweiz, wo auch auf Neutralität setzt. Die Welt erkenne Neutralität nicht mehr im gleichen Maß, wie man das früher gemacht hätte. Und dabei müssen wir sagen, im Ukraine-Krieg, das ist das, was sie sagt, hat man die Neutralität traditionell umgesetzt, man hat schlecht kommuniziert dafür, man hat die UNO-Sanktionen übernommen und das sei so gewesen, wie man das auch in den 90er Jahren gemacht hätte, wo der Irak Kuwait angegriffen hat. Also man hat sich da an die Neutralität in dem Sinn gehalten. Sie sagt aber, die Schweizer Politik glaube ich, der Zeit der guten Dienst, Mediation, der Standort in Genf und vom Multilateralismus, die sei vorbei, das sei ihr Eindruck. Und wenn man so denkt, dann müssen wir das offen thematisieren und wir müssen nicht versuchen, sich durch die Hintertür der NATO anzunähern.
Genau, das ist eigentlich, wie soll ich dem sagen, ich finde das ganze Interview ist ein bisschen Krüsimüsi von gewissen Sachen, die interessant sind und dann wieder Sachen, die sie widersprechen, zum Beispiel. Micheline Calmiret ist eigentlich eine von denen, die am meisten dafür gesorgt hat, dass Neutralität in der Schweiz ein bisschen anders interpretiert worden ist. Sie hat den Begriff aktive Neutralitätspolitik gepflegt, ins Gespräch gebracht und das hat geheissen, dass man sich sehr aktiv, ja fast schon sehr intensiv darum bemüht, dass man irgendwo kann vermitteln kann, selbst wenn niemand einem gefragt hat, dass man da vermittelt. Zum Beispiel die sogenannte Genfer Initiative, wo man als Schweiz das Gefühl hatte, man könne jetzt Frieden stiften im Nahen Osten, nachdem das 100 Jahre nicht gegangen ist, haben alle gewartet, dass jetzt Calmiret kommt und das löst. Und hat dort mit Leuten diskutiert, zum Beispiel, die überhaupt kein offizielles Mandat hatten von den Israelis. Völlig ein Witz gewesen. Und das hat immer gut ausgesehen. Das ETA war wahnsinnig stolz gewesen, weil man sich so wahnsinnig wichtig können fühlen. Aber letztlich hat das der Schweiz nichts gebracht. Das hat nämlich viele Länder, zum Beispiel im Westen, natürlich Amerika, aber auch Israel, total verärgert. Das Gleiche war beim Iran. Dort hat Calmiret sich auch aus meiner Sicht eingemischt. Und zwar natürlich auf Wunsch vom Iran. Der Iran hat natürlich genau gemerkt, dass man da vielleicht einen Keil in den Westen hineintreiben kann. Und auch dort hat die Schweiz eigentlich, meiner Meinung nach, ihre Neutralität aufs Spiel gesetzt. Und von dem her ist es ein bisschen rich. Es sind ein bisschen Krokodilstränen, dass die gleiche Calmiret, die als Außenministerin eigentlich dafür verantwortlich war, dass die Neutralität durchlöchert worden ist, dass die sich jetzt beklagt.
Sie geht auch relativ hart ins Gericht mit dem Bundesrat grundsätzlich. Eben, sie sagt zuerst mal, wir müssen die Richtung vorgeben, oder Neutralität oder Annäherung an die NATO oder an die EU. Sie sehen nämlich aktuell eine Doppelmoral und eine Mehrdeutigkeit, wie man mit der aktuellen Position von der Schweiz umgehen und besonders Aussendepartement, da stehe ich ein bisschen für die Doppelmoral. Und zwar einerseits würden wir gegenüber Russland, dort würden wir das Völkerrecht hochhalten, man hat Sanktionen ergriffen, bei Israel aber nicht. Und sie erwarten zum Beispiel, dass die Schweiz auch bei Israel müsse zum Beispiel von Kriegsverbrechen reden. Also sie sieht dort eine Doppelmoral, wie man Russland und Israel behandelt.
Genau, und das ist wieder genau das Gleiche, was sich zeigt, warum das Micheline Calmiret sich eigentlich vor allem international sehr, sehr unbeliebt gemacht hat in vielen Kreisen. Auch das ist wieder völlig inkonsistent. Sie kann ja nicht vom Völkerrecht reden und dann auffälligerweise nie darauf eingehen, warum das eigentlich einen Krieg gibt in Gaza. Hamas kommt gar nicht vor. Dann kommt auch nicht vor, dass vielleicht die Führer von Hamas auch Kriegsverbrecher könnten sein. Und dem finde ich ja noch ganz peinlich für eine Politikerin, dass sie die Leute, und es geht ja immerhin um den israelischen Premierminister, einen demokratisch gewählten Premierminister von einem Land, das eigentlich befreundet ist mit uns, dass sie einfach schon mal von einem Kriegsverbrecher redet. Dabei ist noch gar kein Prozess geführt worden. Also auch das ist kopfendeckel. Ich kann mich erinnern, dass der Christoph Blocher 400'000 Mal sich müssen entschuldigen, als er zwei albanische Schurken nicht als mutmaßlich Verbrecher bezeichnet hat, sondern als Verbrecher hat es einen riesigen Sturm gegeben. Aber sie kann da jetzt einfach schon von Kriegsverbrechen reden, ohne jeden Prozess. Auch das ist dann eben. Und humanitäres Völkerrecht, sagt sie ja einmal, und das ist richtig, das hege werde ich nicht mehr eingehalten. Und dann muss man vielleicht auch mal die Frage stellen, ja, ist denn überhaupt je eingehalten worden? Mhm. Haben wir denn eigentlich, ich meine, humanitäres Völkerrecht gibt es zum Beispiel schon vor dem Ersten Weltkrieg, die ganze Hager-Landkriegsordnung und so weiter hat es gegeben. Hat man sie im Ersten Weltkrieg dann eingehalten? Ich weiss nicht. Oder Belgien. Warum ist Belgien von den Deutschen einfach überfallen worden, obwohl es neutral war? Das war auch ein internationaler Vertrag, unterzeichnet, glaube ich, 1833 oder so in London. Ein berühmter Vertrag, das war auch völkerrechtlich bindend. Hat niemand interessiert. Es ist ein Witz, das Völkerrecht und das blöde Geschwätz in der Schweiz mehr als Depositarstaat von der Genfer Konvention. Es ist also zum Lachen, weil die Welt ist nicht so. Die Welt ist, dass Stärke, Abschreckung eine grosse Rolle spielt. Und die Schweiz hat nur können überleben, nicht weil wir irgendwo immer irgendwelche Leute nach dem Maul geredet haben, sondern weil wir uns zurückgehalten haben. Wir haben nichts gesagt. Das war der Witz früher. Und Galmi redet für das viel zu viel.
Ja, man sieht von mir aus gesehen auch Doppeldeutigkeit bei ihr, gerade beim Thema Israel-Hamas. Sie sagt eben, die Welt erlebe zurzeit grosses Leid. Und ja, und das finde ich spannend, sie sagt, verletzliche Menschen werden verwundet, ermordet, als Geiseln genommen und Opfer von brutaler Kriegsführung. Also genau das, was die Hamas gemacht hat. Dann kommt aber, es fallen Bomben gegen Schulen, Spitäler, zivile Infrastruktur und gegen die Zivilbevölkerung. Im Gazastreifen gibt es inzwischen 40'000 Tote, ein Grossteil davon Kinder. Aber kein Wort in der Verurteilung von der Hamas, wo ja eben gerade die Zivilbevölkerung als Schutzschild nimmt, auch zum eigenen Infrastruktur schützen. Sie nimmt das Wort erst gar nicht ins Maul.
Ja, oder eben, es ist doch auch grotesk, dass man sagt, es werden Geiseln genommen. Aber der Täter nennt sie mit keinem Wort. Hamas kommt nicht vor in diesem Artikel. Kommt einfach nicht vor, gibt es gar nicht. Während Israel als Täter oder mutmaßlicher, vermeintlich angeblicher Täter ständig genannt wird. Das Gleiche ist übrigens auch interessant, wie sie über Russland redet. Das ist ja also auf den Knie. Sie redet ja auf den Knie. Grosses Verständnis für die Expansion von Russland. Sagt eben, das kann natürlich nicht sein, dass Russland ein Bollwerk am Schwarzen Meer duldet. Entschuldigung, ist seit 2014 wieder russisch. Sevastopol ist immer ein russischer Hafen geblieben, selbst als ukrainisch war. Was erzählt die da? Das ist auch wieder total aus russischer Sicht. Und das ist, oder alle die Bias, die man hier sehen, die haben es immer gegeben, der Micheline Galmire. Sie hat über China nie ein böses Wort gesagt. Sie sagt über Russland relativ selten etwas Böses. Dort hat man wirklich so das Gefühl, es ist die linke Vergangenheit von diesen Ländern, die ihnen offensichtlich gefällt. Und bei Israel war sie immer schon einseitig gewesen. Israel hat immer alles falsch gemacht. Und die Palästinenser werden eigentlich nie zur Rechenschaft gezogen. Aber ich könnte noch etwas anderes erwähnen oder darauf eingehen. Das ist nämlich auch noch interessant wegen dem ganzen Atomwaffenverbot. Das ist wieder so ein naives Thema, so eine naive Initiative, die sie jetzt unterstützt. Sie ist sogar im Initiativkomitee. Und was ich wirklich herzig finde, ist, dass sie auch dort völlig im Prinzip vergisst. Also ein Grund, warum Europa von den Russen vielleicht dann nicht erobert wird, wenn die Amerikaner, wie sie befürchtet, sich zurückziehen sollten, hat ein bisschen damit zu tun, dass Frankreich und England noch Atomwaffen haben. Ich weiss nicht, ob es so eine gute Idee ist, gegenüber dem Putin zu sagen, wir wollen keine Atomwaffen mehr. Und deshalb, Vladimir, gell, du tust mit uns mitspielen und tust dann die Atomwaffen auch vergrübeln. Das ist eine so eine naive Weltsicht und dass eine 79-jährige Politikerin mit dieser Erfahrung, wie Micheline Galmire, das sagt, muss ich sagen, ist schon ein bisschen erschütternd.
Sie sagt ja, eine Welt ohne Atomwaffen, das sei keine Illusion, sondern eine Ambition. Es gehe darum, Staaten zu überzeugen, dass man eben das Abkommen sollte im Sicherheitsinteresse, dass man das unterzeichnen soll, dass man das besser schützen soll. Und ich habe richtig das Gefühl, wenn man das Interview liest, eigentlich wäre sie am liebsten noch dabei.
Das ist eindeutig. Ja, also das hat sie immer das Gefühl gehabt. Ja.
So, die Welt oder die Schweiz braucht jetzt Galmire, wo ihr ein Comeback gibt. Das ist so ein Gefühl, das ich habe, dass sie da am liebsten noch dabei wäre und am Tisch würde sitzen, auch wie sie über den russischen Außenminister ist es, oder?
Lavrov, ja.
Redet, wie sie ihn getroffen hat und Anekdoten erzählt, dass alle darauf warten, dass sie dem sie mit ihrem Charme zurückkommt und dann kann sie Probleme von der Welt lösen.
Genau, das hat ihr gefallen. Wobei, was man jetzt Positives wirklich muss sagen, was man ja auch merkt in dem Interview, und deshalb reden wir ja jetzt schon so lange über das Interview, es ist doch immerhin eine Persönlichkeit. Also sie hat auf jeden Fall noch Meinungen, die einem aufregen können. Es sind auch widersprüchliche Meinungen, aber wir regen uns ja auf. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich reg mich fast nie auf über andere Bundesräte, die wir jetzt nicht namentlich erwähnen. Aber das ist ja gut. Und zum Beispiel, was auch gut ist, ist ja schon, dass sie eine ganz komische Haltung hat. Sie, einerseits eben, Neutralität hat sie wirklich, meiner Meinung nach, ruiniert mit dem Vordrängler. Es ist eigentlich so ein Vordrängler von einem kleinen Land. Und gleichzeitig ist sie eigentlich schon noch überzeugt, dass das etwas Gutes ist, die Neutralität. Auch gegenüber der EU, finde ich, ist sie kritisch. Auch gegenüber der NATO ist sie kritisch, was ich falsch finde, aber das ist nicht der Punkt. Am interessantesten finde ich dort bei den Atomwaffen, wo der Ottmar von Matt, das ist der Journalist, das ist ein guter Journalist von der CH Media, der hat das Interview geführt, hat das sehr gut gemacht. Lang nachfragt, ja, aber man müsste doch jetzt zugeben, wenn die Ukraine 1994 ihre Atombomben nicht aufgegeben hätte der Putin nie angegriffen, dann sagt sie, ja, das weiss man nicht. Ja, das weiss man nicht. Nachher zitiert er den Bill Clinton. Dann merkt man natürlich, Bill Clinton nimmt sie schon ein bisschen ernst. Und dann redet sie sich wieder raus. Ja, man weiss es nicht. Und warum redet sie sich eigentlich raus? Erstens natürlich, weil ihre ganze Atomwaffeninitiative, die sie da unterstützt, sich eben zeigt, dass das nichts bringt. Atomwaffen sind wichtig für Abschreckung. Es kommt eben darauf an, wer eine Atomwaffe hat. Und das Zweite, was ich auch interessant finde, ist eben, dass sie auch hier eigentlich Russland wieder mit ganz zarten Fingern anfassen. Also ja, nicht die Russen verrückt machen. Das ist noch interessant.
Wir kommen zum nächsten Thema. Dort ist es auch hart geworden für die Ersten. Und zwar hat die Lehre angefangen für ganz, ganz viele junge Leute in der Schweiz. Und man sieht, die Berufslehre ist nach wie vor sehr beliebt. Und zwar 46% die entscheiden sich für eine Berufslehre, 31% für eine Matur oder für eine andere Schule. Man kann jetzt sagen, von den 75'000 angebotenen Lehrstellen sind noch 9'000 umgesetzt. Das ist im normalen Rahmen. Aber man kann sagen, nicht alle Angebote finden Anklang. Und zwar sieht man gerade so, dass offene Detailhandel, Elektroinstallateur, Koch, Fachmann, Hauswirtschaft. Gleichzeitig sieht man, das KV ist immer noch die beliebteste Lehre bei Mädchen und Buben. Bei den Frauen besonders beliebt ist Fachfrau Gesundheit, bei den jungen Buben Informatiker oder Elektroinstallateur.
Genau, was interessant ist, eben 9'000 offene Stellen, das zeigt ja, dass von dem sogenannten Lehrstellenmangel, wo man noch vor 10 Jahren, ist das glaube ich, ein unglaublicher Hype, auch in den Medien, das ist nichts übrig geblieben. Im Gegenteil, die Lehrmeister haben heute Mühe, die Lehrstellen zu besetzen, und das hat auch zu tun mit der weiter fortschreitenden Akademisierung, dass halt immer noch sehr viele junge Leute das Gefühl haben, Gymnasium, 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 das ist das Beste, Gymnasium, 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 und es ist nicht das Beste, es ist falsch. Der Weg ist falsch für ganz, ganz viele Leute, und ich betone es auch hier, als einer, der nicht den Weg gegangen ist, es ist eine Berufsbildung, ist immer noch eine der besten Grundlagen. Man kann später immer noch studieren, man kann später ein Unternehmen machen. Es ist unbezahlbar, und das sage ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung, wenn man relativ früh zu tun hat mit dem Markt, das ist etwas ganz anderes, als wenn man im Gymnasium hockt und das Gefühl hat, man könnte das Klima retten. Könnt eine Lehre machen, 9'000 Stellen sind immer noch offen. Aber grundsätzlich kann man sagen, unbeliebt sind sie nicht, die Lehrer.
Nein, sie sind gar nicht unbeliebt. Es geht natürlich auch so, man muss sich auch, wenn man ein Betrieb ist, der eine Lehre anbietet, ich glaube, die Herausforderung, um an gute Lehrlinge zu kommen, die sind grösser geworden. Man muss sicher auf den sozialen Medien aktiv sein. Ich habe in den letzten Tagen auf meinem TikTok-Feed ganz viele Unternehmen gesehen, die dort nach Lehrlingen suchen. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass man so einen Weg muss gehen, um Erfolg zu haben. Man muss sich auch ein bisschen modernisieren. Ist vielleicht nicht gerade beliebt, um das zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass man so sehr viele Junge erreichen kann und auch Erfolg haben kann, um die 9'000 Stellen, einen Grossteil vielleicht davon sogar noch jetzt besetzen zu
gehen. Genau, und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass die bürgerlichen Politiker, und sie sind ja die, die zu Recht immer darauf hinweisen, dass Berufsbildung wichtig ist, dass die bürgerlichen Politiker dafür sorgen, dass wir aufhören mit dem Akademisierungswahnsinn, wo jeder, der irgendwie mal noch Nachtwächter werden will, im Prinzip ein promovierter Historiker muss sein. Das ist nicht nötig. Das ist einfach nicht nötig. Machen die Lehre. Und die Politiker sollen dafür sorgen, dass es aufhört, dass man überall die Anforderungen aufschraubt. Oder? Ein Grund, warum wir zum Beispiel beim Pflegeberuf ein Problem haben, ist auch, dass auch dort die Akademisierung völlig übertrieben worden ist. Die Leute müssen viel zu viel Zeug heute erfüllen, sodass viele Leute gar nicht mehr können solche Ausbildungen machen. Das ist ein Blödsinn. Hört auf mit dem. Das ist eine der wichtigsten Botschaften. Gut, gehen wir zu etwas anderem. Das ist auch interessant. Auch wieder ja, das Ergebnis von einer eigenartigen Politik, sogenannte Geschlechterquote in Sportverbänden. Um was geht's?
Ab 2025 gelten neue Regeln für Sportvereine, die Fördergelder vom Bund wollen. Und das Ziel ist eine ausgewogene Geschlechterverteilung in den Leitungsorganen. Man möchte, dass beide Geschlechter mit 40% im Vorstand vertreten sind. Lokale Sportvereine, die keine Bundesbeiträge bekommen, die müssen ab Anfang 2026 eine Regelung haben in ihren Statuten, welche Geschlechtsverteilung thematisiert, aber ohne konkrete Vorgaben, wie jetzt eine Geschlechterquote. Kritisiert wird es vor allem, weil auch kein Unterschied gemacht wird wie zwischen kleinen und grossen Vereinen, dass man das jetzt konkret über alle Vereine, die über die Fördergelder oder auch keine wollen, darüber stülpt.
Genau, wir haben gestern über die birnweichen Vorstellungen geredet, dass man Süßigkeiten zurückbinden kann, indem man Werbung für Kinder verbieten. Das kommt aus dem Haus Elisabeth Bohm-Schneider, nicht gerade eine realistische Politikerin. Und das zweite Thema ist jetzt Viola Amherd, auch nicht eine sehr realistische Politikerin. Das ist auch wieder, meiner Meinung nach, ein Beispiel, wo man wieder aufzeigen kann, was alles falsch läuft in Bern. Erstens, Viola Amherd hat schon lange das Anliegen und hat das zuerst probiert auf dem direkten Weg. Nämlich wollen sogar Vorschriften machen für alle Sportverbände. Nicht über den Umweg, dass man sagt, ja, du kommst keine Subventionen mehr über, dann dich strafen, wenn du es nicht machst. Sondern sie hat eigentlich zuerst sogar wollen vorschreiben, alle Sportverbände, ganz egal, ob die Fördergelder überkommen oder nicht. Dann hat das enorme Aufschrei gegeben in den Sportverbänden. Die haben sich gewehrt. Wie das gut funktioniert in der Schweiz, wenn Politiker irgendwie eine birnweiche Idee haben, die völlig nicht realisierbar ist, dann kommen die Leute, die betroffen sind in der Schweiz, zu Wort und die tun sich wehren. Und warum ist es so unrealistisch? Heute haben die meisten Sportvereine, und ich habe mit vielen Leuten von dort geredet, damals noch geredet, ein riesen Problem, überhaupt die Gremien zu besetzen, weil das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten. Und da kann man die Leute nicht zahlen, sondern man ist darauf angewiesen, dass die Leute freiwillig kommen und sich im Fußballverband oder im Judo-Verein engagieren. Und das ist wahnsinnig schwierig, Leute zu finden. Und wenn man da noch eine Quote macht, dann hat man noch mehr Mühe, die Leute zu finden. Es ist nicht so, dass da irgendwelche Männer mit den Zigarren in dem Hinterzimmer auf dem Thron hocken und sagen, nein, die Frauen wollen wir nicht, nein, ja nicht. Das sind so birnweiche Vorstellungen von birnweichen Feministen. So ist es nicht. Jeder, der kommt, ob er eine Frau ist oder ein Mann, oder es spielt keine Rolle, was er sonst für eine Geschlechtsidentität sich zuschreibt. Sie ist herzlich willkommen. Wir haben viel zu wenig Leute in diesen Sportverbänden. Und mit so einer Quote, ich muss mir so vorstellen, 40% Frauen. Und es ist halt so, dass im Sport, in den Sportvereinswesen, Frauen ein bisschen weniger aktiv sind. Dafür sind Frauen in ganz anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen sehr, sehr aktiv. Ja, es gibt nicht so viele Frauen, die sich für das interessieren. Und deshalb wird das dazu führen, dass man noch ein riesen Problem hat, die Leute zu rekrutieren.
Man könnte sich vielleicht auch überlegen, zu was führt das noch, nebenbei, dass man eben schon jetzt zu wenig Leute hat, die sich freiwillig engagieren. Das andere ist natürlich, man muss ja Leute finden, die auch die Begeisterung haben. Das ist ja das, was auch so schwierig macht, oder? Die die Begeisterung haben, die Zeit können zur Verfügung stellen können. Und nachher bringt es dir als Verein ja überhaupt gar nichts, wenn du Leute wegen ihrem Geschlecht aufnimmst, die dich aber nachher in diesem Verein nicht unterstützen, sondern im Gegenteil dich hängen lassen. Sondern du musst die freie Auswahl haben und sagen, hey, ich habe da drei junge Männer, die sich im Verein, im Vorstand engagieren. Sie sind wirklich bereit, etwas zu machen. Und dann müssen sie sagen, ja, aber wir bräuchten davon noch eine Frau. Ist ja dann wirklich das Dümmste, was einem Verein passieren kann. Im Gegenteil, wir müssen schauen, wie kann man die Leute wieder dazu bringen, dass sie diesen Verein auch Verantwortung übernehmen, damit die Vereine überhaupt überleben. Weil im Endeffekt haben wir das Verein zu sterben. Und nicht so, dass zu viele Leute sich prügeln, um im Vorstand zu sein von einem Fußballverein.
Genau. Und dann kommt es zu heute, wo einfach demokratiepolitische Sauerei ist, wo man mal so sagen. Ich meine, sie hätte sich nicht können durchsetzen mit einer Regelung, die für alle gelten hätte, weil es da zu viel Widerstand gibt. Dann macht sie es indirekt, indem sie Subventionen, die der Bund da verteilt, missbrauchen, um gewisse Sportverbände zu strafen, wenn sie nicht das machen, was Viola Amherd aus Brieg will. Was bildet sich die eigentlich ein? Also ich muss schon sagen, das finde ich ganz, ganz problematisch und ich hoffe, dass man da noch etwas machen kann. So sollte das nicht weitergehen. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, das wir gestern schon mal angesprochen haben. Tim Walz, das ist der neue Kandidat für die Vizepräsidentschaft in Amerika. Was gibt es da noch nachzutragen?
Ja, noch nicht so viel. Man kann aber sehen, dass in allen Medien das natürlich drin ist und ganz viel über den Kandidat geschrieben wird. Und es ist ein regelrechter Hype entbrochen, habe ich das Gefühl. Vor allem, dass er ja auch Highschool-Lehrer ist, dass man ihn plötzlich ja so als der perfekte Kandidat sieht. Das ist jetzt das Traumduo und es kann nicht anders kommen, als die zwei dass die zwei gewinnen. Das ist wirklich ein regelrechter Hype entbrannt. Das ist das, was mir heute aufgefallen ist.
Genau, und das ist das Herzige ist ja, dass eben unsere Schweizer Journalisten da einfach schön ganz fleissig die amerikanischen Journalisten abschreiben. Man muss eigentlich, wenn ihr mal schaut, die New York Times lesen, dann wissen ihr, was im Tagesanzeiger steht am nächsten Tag. So läuft das meistens. Aber das ist das eine, oder, der Hype. Also es ist wirklich so, man hätte auch einen Herdöpfelsack hätte sie können auswählen können. Und dann würden heute alle sagen, das ist der intelligenteste Herdöpfelsack, den wir je gesehen haben. Also der muss so ein guter Herdöpfelsack sein. Gut, das ist mal das eine. Und das andere ist ja, und das wird jetzt auch total vergessen, was eigentlich unglaublich ist. Aber das zeigt dann auch, dass Kamala Harris nicht so eine gute Politikerin ist. Es ist ja ein unglaublich, meiner Meinung nach, ein falscher Entscheid. Weil Pennsylvania, Josh Shapiro, das ist einer gewesen, wo alle Leute gesagt haben, der wird der Kandidat. Pennsylvania ist wahnsinnig wichtig als Swing State, den muss sie eigentlich haben. Und aus dem Grund hat man ja auch gemeint, sie tut den Shapiro bringen. Warum hat sie ihn nicht gebracht? Ja, das ist jetzt ein ganz unangenehmes Wort, weil er jüdisch ist. Es ist ganz offensichtlich. Die meisten Demokraten, die überhaupt zur Wahl gestanden sind, haben ein ähnliches Verhältnis zu Israel oder ähnliche Positionen gehabt wie näher zu Israel, aber ihm hat man das nachher zum Vorwurf gemacht, er sei da viel zu pro-israelisch und die ganze Pro-Palästina-Bewegung innerhalb der Demokratischen Partei, die relativ wichtig ist, die hat jetzt da verhindert, dass der Josh Shapiro ankommt. Man muss sagen, das ist einfach Antisemitismus. Es ist völlig offensichtlich, dass jetzt einfach der Jude kann nicht kommen kann. Und deshalb ist der Shapiro jetzt nicht Vizepräsidentschaftskandidat. Aus meiner Sicht, und ich bin natürlich stehend der Republikaner nach, super. Super, weil das wird der Harris schaden. Weil erstens wird es ihr schaden, weil der Tim Walz ein Linken ist. Der Shapiro ist eher ein Zentrist. Für die Harris wäre es gut gewesen, sie hätte jemanden gehabt, der ein bisschen rechter ist, damit sie ein neues Wählersegment erschliessen kann. Tim Walz ist das nicht. Und das Zweite ist schon, eben, dass es zeigt, wie die Harris unglaublich stark Rücksicht nimmt auf die ganz, ganz Linken. Und das ist eine Minderheit. Und so gewinnt man eigentlich keine Wahlen.
Wer mehr dazu lesen will, morgen am Morgen am 6 Uhr bei Soms Memo. Und wer das noch nicht abonniert hat, kann das natürlich auf unserer Webseite machen, dann direkt bei euch im Mailpostfach oder sonst bei uns auf der Webseite.
Genau, das hast du jetzt ganz, ganz schön erzählt. Das ist super. Nein, gut, das war Bern einfach an dem 7. August 2024 Camilotti und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wer diese Art von Journalismus gut findet, soll uns abonnieren. Das würde uns sehr freuen. So könnt ihr uns am meisten unterstützen. Zweitens, ganz, ganz wichtig, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Habt's gut.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.